organizations like Arbeitskreis Börse. If we want to have the best talent, we have to come here and find those students.
They are always very driven and keen.
The University of Mannheim is just top notch.
Very interesting questions. It's a high quality event. Many
people. The Arbeitskreis Börse is unique when it comes to students, organizations in Germany.
Vielen Dank, Donja, dass es hier heute klappt im Habak-Lloyd-Gebäude in Hamburg. Vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es ist uns wirklich eine sehr große Ehre. Dankeschön.
Sehr gerne. Herzlich willkommen bei Habak-Lloyd.
Ja, danke schön. Wir würden dann auch einmal mit Ihrem oder mit deinem akademischen Werdegang beginnen. Und zwar hast du erstmal eine Ausbildung bei der Kreissparkasse in Köln gemacht. Mhm. Wie kam es dazu und wieso hast du dich zunächst einmal gegen ein Studium entschieden?
Oh, ich habe mich gar nicht gegen ein Studium, grundsätzlich schon für ein Studium entschieden, aber ich wollte den Schritt einer Ausbildung zuerst gerne machen, um nach der Schule praktische Erfahrung zu sammeln und den Übergang ein bisschen fließender zu haben.
Ja, und wie kam es dann danach zum BWL-Studium? Also war dir in der Ausbildung schon klar, dass du dann auch BWL studieren möchtest oder zum Beispiel auch was anderes?
Ja, also als ich in das Berufsleben gestartet bin, 92, gab es gar nicht diese ganze Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten, die man heute hat. Mein Großvater war schon Betriebswirt, ich komme aus einer automotive-betriebswirtschaftlich-künstlerischen Familie und irgendwie fand ich diesen Weg richtig für mich. Also ich hatte schon immer den Traum, an die Uni Köln zu gehen. Und dachte, Bankausbildung vorher, was Fundiertes mit einem vernünftigen Abschluss, ist sicherlich eine gute Vorbereitung auf dann ein Universitätsstudium.
Ja, auf jeden Fall. Und die Schwerpunktsetzung Finance und HR, wie kam es dazu? Oder?
Ja, das ist eine sehr ungewöhnliche Kombi gewesen, als ich im Studium unterwegs war. Hintergrund war eigentlich so ein bisschen erstens Finanz durch die Bankausbildung natürlich super geprägt. Ich bin eher mathematisch orientiert gewesen und viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Studium haben Finanz mit Controlling beispielsweise kombiniert oder mit Steuern. Ja. Und Personal war mehr mit Marketing in Kombination. Und meine Intention war, vielleicht eine Kombi zu nehmen, die nicht jeder hat. Und ich finde halt auf der einen Seite, wenn man in Unternehmen einen Impact machen will, muss man sich mit den Zahlen gut auskennen, ja, um einfach sicherzustellen, dass man eine gewisse Profitabilität auch nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite geht es eigentlich immer um Menschen. Und deswegen fand ich den Personalaspekt so relevant. Und daher Finance und HR. Wir waren zu zweit an der Uni Köln, die diese Kombi gewählt haben. Von über 3000 Studierenden. Ja, und ich glaube, es war immer noch eine gute Entscheidung im Rückspiel.
Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du dein Auslandssemester an der University of California gemacht?
Es war ein Sommersemester. Genau, es war kein ganzes Auslandssemester. Die Uni Köln hat den Vorteil, dass die Klausuren immer am Ende des Studiums geschrieben werden, sodass man die Semesterferien eigentlich immer Zeit hatte für Praktika, für soziales Engagement oder auch mal für ein Sommersemester. Und so bin ich an die UC Berkeley gegangen, weil ich den amerikanischen Way of Life so ein bisschen inhalieren wollte. Köln ist ja eine Stadt-Uni. Ja. Und Berkeley ist eine Campus-Uni. Ja. Ich habe gedacht, das ist vielleicht mal eine tolle Ergänzung. Und mein Englisch war fairerweise gar nicht so toll. Ich habe die 8. Klasse wiederholt, weil ich in Englisch nicht so die beste Leuchte war und dachte, die beste Art, etwas zu lernen, ist, wenn man dahin geht, wo man es kann. Und so bin ich in die USA gekommen.
Und das hat dir sehr gut gefallen?
Sehr gut gefallen, hat mich sehr geprägt. Nicht nur die Art und Weise, wie Lernen anders vermittelt wird, kommt mir heute noch zugute. Viel aufgeschlossener, viel mehr Startup-Mentalität und vielleicht mit auch einer der Gründe, dass es mich dann zu einer Firma wie IBM gezogen hat als ersten Schritt.
Ja, und hattest du bereits frühzeitig diese Berufsziele? Also du hast ja auch schon erzählt, dass deine Familie in dem Bereich tätig war oder wolltest du irgendwie in deinen ersten Lebensjahren nochmal was ganz anderes machen?
Ja, so nach der Sparkasse wollte ich eigentlich aufs Parkett der Börse. Das war meine große Leidenschaft, Investmentbanking. Ich habe in der Bank die Chance gehabt, auch im Depot-A-Management und Investmentbanking zu arbeiten. Also eigentlich war so der erste Wunsch, in der Berufswelt, dass ich Richtung Finanzen, Börse, Parkett gehe. Das war eigentlich so die coole Nummer. Und dann im Studium habe ich viel mit Beratung zu tun gehabt, habe auch bei Oscar gearbeitet, einer studentischen Unternehmensberatung an der Uni Köln, habe Unternehmen da schon beraten dürfen, Praktika gemacht im Beratungsumfeld und dann war eigentlich der Wunsch stärker, in die Beratung zu gehen. Wir reden über das Jahr 98, 99. Viele Beratungshäuser hatten ihre absolute Hochzeit, weil sie beraten haben rund um die Jahr 2000-Wende. Was bedeutet das für IT-Systeme? Die Euro-Einführung wurde diskutiert. Also Beratung war damals ein Riesenthema. So was ich eigentlich für mich auch überlegt habe, dass das ein guter Schritt sein könnte, in die Beratung zu gehen. Was mich dann zu IBM gebracht hat, war letztendlich die Kombination. Ich konnte in Banken meine Diplomarbeit nicht schreiben und manchmal sind so die Zufälle im Leben, weil mein Professor doch tatsächlich in Ruhestand gehen wollte, sodass ich meinen zweiten Schwerpunkt Personal hatte und mit Frau Professor Backes-Gellner, die jüngste Personalerin oder Personalprofessorin Deutschlands hatte, die total technikaffin war. Und die hatte damals schon gesagt, das Internet, das ist eine große Revolution auch für Personal, und hat mich auf die Idee gebracht, meine Diplomarbeit zum Thema des Interneteinsatzes im Bereich Personalmarketing zu schreiben. Und ich kam aus den USA gerade wieder. IBM hatte ein Praktika und ausgeschrieben, genau in dem Umfeld, sodass ich gesagt habe, vielleicht starte ich mal mit einem Praktikum bei IBM, um mal zu verstehen, wie eine große amerikanische Tech-Firma genau dieses Thema besetzt. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass mir die Art und Weise, wie IBM an Probleme rangeht, Mitarbeiter entwickelt, sich den Aufgaben stellt, die die Technologie lösen kann, so begeistert hat, dass ich dann am 1. November 1999 meinen ersten Arbeitstag bei IBM hatte.
Und welche Aufgabenfelder hast du da genau gestartet oder womit ging es denn los?
Also eigentlich best of all worlds. Ich habe nämlich Banken beraten und zwar wie Technologie, gerade im Bereich Kernbankensysteme, für sie einen Unterschied machen kann. Also ich habe sozusagen mein BWL und Bankenwissen und Beratungsknowledge, was ich schon so ein bisschen aufgebaut hatte, mit in die IBM reingebracht und dazu bekommen habe ich eine fantastische Ausbildung rund um Technologien. Damals nannte sich das E-Business, Business Transformation, Business Strategy. Wie können Technologien klassische Unternehmen beeinflussen?
Und also IBM ist ja auch schon so eine sehr große Tech-Firma, wie du bereits gesagt hast. Musstest du dafür auch irgendwelche Programmiersprachen kennen oder besondere Kenntnisse im Programmieren haben?
Im Programmieren nicht, aber natürlich hat man eine große Affinität, also hatte ich eine große Affinität, was hilft. Und ich bin eingestiegen, 99, von Köln damals nach Frankfurt gezogen, um genau diesen Aspekt stärker zu beleuchten. Also sprich, IBM hat angeboten, innerhalb von 3 Jahren eine E-Business-Ausbildung, nannte sich das, zu durchlaufen, wenn man als in dem Fall Betriebswirt beispielsweise in die Firma kam. Und die Ausbildung habe ich genossen und habe mich dann zertifizieren lassen als Consultant im Bereich Business Strategy, Business Process, Business Transformation. Und da war immer eine Kombination aus Fachwissen, was bei mir Banken war, und aus Technologie.
Und in den 17 Jahren bei IBM hast du ja von Business Transformation Consultant bis zum Vice President geschafft. Es ist ja auch mit ganz vielen Ortswechseln verbunden, so wie ich verstanden habe. Mhm. Welche Aufgabenfelder oder was genau hat dir da am besten gefallen, dir zurückblickend?
Oh, eigentlich alles. Ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, es hat einem etwas nicht gefallen, weil sonst hätte man es sehr wahrscheinlich schnell geändert und gelernt hat man, also habe ich eigentlich aus allen Rollen was. Ich hatte 10 verschiedene Aufgaben in den 17 Jahren, das war eigentlich nie langweilig. IBM ist eine Firma, die, als ich da war, den Leuten sehr viel zugetraut hat, immer den Aspekt gehabt hat, best person for the job, und versucht hat, jeden eigentlich gut weiterzuentwickeln. Es ist eine Firma, die sehr stark auf Lernen aufgebaut ist, auf Neugier aufgebaut ist, den User in den Mittelpunkt stellt, so dass ich schon in meinen Stationen versucht habe, auf der einen Seite immer was mitzunehmen, was ich schon konnte, aber auch was Neues dazu zu bekommen, woran ich wachsen kann. Ich habe gestartet im Consulting-Bereich, bin dann ins Outsourcing gegangen, deutlich technologiegetriebener, habe lange für den Kunden General Motors auch in Detroit Zeit verbracht, war im Bereich Software Operations wieder ein ganz anderes Thema, bin zwischendurch nach Stuttgart gezogen, habe mich mit Projekten bei der ersten Bank Wien auf das Thema Finanz fokussiert. Also es waren sehr unterschiedliche Bereiche, Ortswechsel verbunden auf der Deutschlandkarte, so ein bisschen Köln, Frankfurt, Stuttgart. International war das dann immer projektbasiert, mal mehrere Wochen, mal mehrere Monate, mal 1,5 Jahre. Und es war eigentlich nie langweilig. Es war immer ein Wachsen innerhalb der Firma. Und interessant vielleicht für die IBM-Zeit, man hatte wenig Zeit gehabt für Entscheidungen. Also man kriegte ein Angebot und hatte dann mehr oder weniger 24 Stunden Zeit, sich zu überlegen, ob man den Job sich vorstellen könnte oder nicht.
Ja, wie kann man sich das denn vorstellen? Es waren ja wirklich sehr viele Wechsel dabei, auch die Sparten. Wurde einem dann sozusagen diese Qualifikation zugetraut oder hat man das irgendwie schon in dem Bereich, in dem man dann war, irgendwie gesehen? Weil du hattest ja auch vor allem diese Sprünge dann irgendwie auch in den Sales-Bereich rein. den assoziiere ich jetzt nicht sofort dann irgendwie zum Beispiel mit irgendwie Deep Data oder so. Deswegen kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen.
Ja, und ganz dringend aufräumen, weil Sales ist Deep Data.
Okay, ja.
Warum? Das war eine Zeit, als ich im Vertrieb war. Es war ja die letzte Station, wo ich den Vertrieb Süddeutschland der IBM verantworten durfte. Und spannend war da, dass viele Unternehmen, die ein cooles Produkt hatten und in ihrer Nische im Süddeutschen haben wir ganz viele Marktführer, sei das im Schokolade Ritter Sport oder Hans Grohe für alles rund ums Bad beispielsweise, Stielkettensägen, wir haben Trumpf Lasertechnik, Bosch als einen großen Kunden. Also wir haben richtig coole Weltmarktführer mit richtig tollen Produkten im süddeutschen Raum vor allen Dingen, wie ich fand. Und die standen vor der Herausforderung, jetzt kommt das Internetzeitalter, alles wird vernetzt. Ich kann auf einmal anfangen, Daten zu sammeln. Und was mache ich jetzt mit diesen ganzen Daten? Ja, was passiert damit? Ich muss sie irgendwo speichern, ich muss sie auswerten, ich muss idealerweise Geschäftsmodelle darauf aufbauen, ich muss sie sichern. Und das war genau die Aufgabe von dem IBM-Vertrieb, zu sagen, wie kann ich die Brücke bauen zwischen der Technologie und den Möglichkeiten auf der einen Seite und einem traditionellen Geschäft auf der anderen Seite. Und das war super spannend.
Okay, also eigentlich war es dann auch vor allem diesen Ehrgeiz dann auch zu schaffen, in anderen Unternehmen dann auch die Digitalisierung mit voranzutreiben.
Ganz und genau.
Mit zu bewirken.
Genau.
Ja, das war, glaube ich, auch eine der prägendsten Zeiten bis jetzt zumindest, wenn man die Zeit vielleicht jetzt sieht, auch nochmal, wird sie noch prägender? Was bringt die Zukunft mit uns? Vielleicht, was ist so dein Ausblick, technikbasiert, wo die IBM hingeht und vielleicht aber auch, was so die Aufgabenbereiche da im Fokus sind, ja.
Du meinst in der IBM heute?
Ja, genau.
Also ich bin jetzt natürlich schon ein paar Tage raus, fairerweise, aber natürlich ist IBM jetzt ganz stark fokussiert auf Themen wie Cloud Computing beispielsweise, aber auch Quantum Computing. Und da ist mein letzter Stand der Dinge, dass sogar in Deutschland am Standort Ehingen, was ja einer der großen Standorte auch außerhalb der USA mit ist, eine Quantum City entstehen soll. Das heißt, Quantum Computing, wie kann ich mit massiven Daten innerhalb von wirklich Höchstgeschwindigkeit gute Simulationen fahren, sei das im Bereich Klima, Nachhaltigkeit, aber auch Forschung, Science, das sind Themen, wo man große Datenmengen hat und wo wir ganz stark Rechenpower brauchen, um Simulationen durchführen zu können, um dann einfach bessere Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, das ist die Welt auch einer IBM, gerade in diesen Bereichen signifikanter sich zu positionieren, und ich glaube, da sind sie auf einem guten Weg.
Und eigentlich der Hintergrund dieser Frage war vor allem, wie dann auch der Wechsel dann zustande kam, weil sowas hattest du ja getrieben sozusagen, und wie kam es dann zu Bosch, dass du da, ja, bist du sofort dann ins Executive Board da gekommen und warst Vice Presidentin und ja, hast dann CIO da mitgewirkt, und vielleicht auch, wie kam der Wechsel? Du hattest schon angesprochen, dass es vielleicht auch ein Kunde war.
Ganz genau. Bosch war damals Kunde von mir. Wir reden über das Jahr 2016. Da bin ich angesprochen worden, dass Bosch von der Transformation der Zentral-IT stand und sie jemanden gesucht haben, der gerade auf der Schnittstelle zwischen den Fachbereichen von Bosch, die ja sehr vielfältig sind, sei das jetzt das Thema Bosch Siemens Hausgeräte rund um Household Appliances, aber auch Power Tools beispielsweise, kennt man meistens aus dem Hausgebrauch mit den Bohrmaschinen, der gesamte Energiebereich von Bosch und dann nicht zu vergessen der größte Bereich Automotive. Also alle sprechen eigentlich eine andere Sprache, jede Industrie ist anders. Aber alle brauchen Technologie, und diese Schnittstelle zu besetzen, Lösungen zu entwickeln und dann auch die Themen User Experience, Data Lake, Cloudification stärker in den Vordergrund zu rücken mit den Geschäftsbereichen für deren Endkunden. Das war die Aufgabe, vor der man stand. Ich bin angesprochen worden vom Konzern, ob ich mir so eine Rolle vorstellen könnte. Zu einer Zeit und geprägt natürlich, 17 Jahre IBM ist eine lange Zeit, ich hätte die Karriere da auch durchaus weiterfahren können. Wäre der nächste Wechsel sehr wahrscheinlich Richtung USA gegangen, und die Chance nochmal bei einem deutschen Industriegiganten, der doch vergleichbar war. Also ich finde, IBM und Bosch haben viele Gemeinsamkeiten, es sind beides globale Firmen, beide über 400.000 Mitarbeiter, sehr stark Werte getrieben. Jeder hat eine Gründerfamilie dahinter, die Familie Watson bei IBM, die Familie Robert Bosch bei Bosch. Ich fand viele Parallelen grundsätzlich in den Konzernen und dachte, wenn ich nochmal eine andere Unternehmenskultur stärker kennenlernen möchte und nicht nur beraten will und dann, wenn es spannend wird, nämlich wenn die Umsetzung startet, gehe ich raus. Das hat mich sehr gereizt an der Aufgabe, und so kam es, dass ich dann am Januar 2017 in die Geschäftsführung der Bosch IT gewechselt bin.
Okay, ja, super interessant. Das Ganze hast du ja dann 3 Jahre sozusagen das Amt ausgeführt und danach hast du dich, glaube ich, dazu entschieden, selbstständig zu werden in einem Konzern selber und hast mit die Bosch Climate Solutions GmbH gegründet. Ja, vielleicht erstmal auch von dir, wie kam der Wechsel dahin? Du hattest schon anfangs gesagt, diesen Startup-Flair in den USA fandest du damals schon sehr, sehr interessant. Ja, wie kam es dazu und vor allem, wie kam der Wechsel? Liege ich da auch wieder falsch, aber die Assoziation zu Climate Solutions und dann aber Big Data oder so sind dann doch nicht so nah liegend für mich. Wie kam die Idee und wie kam dann auch die Möglichkeit?
Dann bringe ich die zwei Themen mal ein bisschen näher zusammen. Aus 17 Jahren IBM, 10 Rollen kann man ableiten, dass ich jetzt nicht jeden Job immer sehr lange gemacht habe, verhältnismäßig. Also das Thema Wechsel ist jetzt nicht so unüblich bei mir. 3 Jahre war schon eine lange Zeit und war auch ein guter Zeitpunkt, weil wir in der Zeit was erreicht hatten. Wir hatten einen logischen Punkt gesetzt und gesagt, okay, jetzt käme die nächste Stufe innerhalb der Weiterentwicklung von Corporate IT innerhalb des Konzerns oder es kommt nochmal was anderes. Das war eine Zeit, wo die Geschäftsführung der Corporate IT sich in Summe verändert hat. Wir haben also die Gelegenheit ergriffen, nach 3 Jahren zu sagen, wir sind doch mit einigen in der Spitze, die jetzt einen anderen Schritt machen. Und so habe ich auch für mich überlegt, was könnte ein guter Schritt sein. Ich war geprägt ganz stark aus der Singularity University kommend, die ich 2 Jahre davor besucht hatte. Da geht es um das Thema, oder es hat einen Ansatz zu sagen, wir werden 10 Milliarden Menschen sein in absehbarer Zeit und wir werden Grand Challenges haben, vor denen wir stehen. Eine ist, wie werden wir leben, wie werden wir arbeiten, wie werden wir uns ernähren, wie werden wir das Thema Gesundheit angehen. Das sind große Grand Challenges, über die man nachdenken muss. Und wenn man sich überlegt, man hat eine Antwort auf alle dieser Fragen, dann hat man meistens auch ein gutes Geschäftsmodell, was einen Impact hat auf unseren Planeten. Das Thema Nachhaltigkeit hat mich schon immer begleitet. Neben Finanz und Personal hatte ich Wirtschaftsgeografie im Studium. Das Thema Plastik beschäftigt mich schon sehr, sehr lange in den Weltmeeren. Ich habe ein Hobby, das findet im Wasser statt, das heißt Apnoe-Tauchen. Und da erlebt man über die letzten Jahrzehnte wirklich ganz stark, wie viel Plastik in den Meeren ist. Deswegen, das war ein Thema, was mich schon immer sehr, sehr berührt hat. Ich war 2019 bei Bosch und habe mitbekommen, dass wir als Konzern damals gesagt haben, dass wir klimaneutral produzieren werden und das war ein Alleinstellungsmerkmal. Da war Bosch der erste Konzern, der das so mutig angegangen ist, was dann dazu geführt hat, dass ich in einem Vortrag war mit Thorsten Kalweit, der sozusagen der Kopf hinter der Bosch-Neutralstellung ist und er hat einen ganz fantastischen Vortrag gehalten, wie Bosch das angegangen ist und gleichzeitig, wie viele Firmen aus der Industrie gerade auf uns zukommen und verstehen wollen, wie wir das machen. Und dann war es mal wieder, wie ganz oft im Leben, im Rückspiegel sind die Dots immer connected. In dem Moment, wo man drin ist, passieren Zufälle und manchmal erkennt man sie. Es war Thorsten Kalweit mit im Raum als der Experte für das Thema Nachhaltigkeit bei Robert Bosch. Es war Christian Fischer, mein zukünftiger Geschäftsführer. Damals war er das noch nicht, habe ich noch nicht an ihn berichten dürfen. Aber derjenige, der aus der Bosch-Geschäftsführung für das Thema Energie und auch Nachhaltigkeit ganz stark auch mitsteht. Und wir haben es angeguckt und gesagt, Mensch, wenn so viele Firmen doch anfragen, wie wir das machen, warum nicht ein Geschäftsmodell daraus kreieren? Ich hatte immer schon den Wunsch zu gründen und so kam es, dass wir 3 sozusagen uns die Karten gelegt haben und gesagt haben, Mensch, das ist vielleicht eine Chance, die wir uns geben wollen, im Konzern zu gründen. Mit der Herausforderung, wir haben kein Startkapital gekriegt, wir mussten sozusagen auf der grünen Wiese mit einem weißen Blatt Papier starten und es war eine fantastische Reise, die interessanterweise sehr stark geprägt war durch Corona, denn wir haben die Idee 2019 gehabt, aber unterschrieben haben wir am 21. April 2020 unseren Gründervertrag und das war der erste Tag, wo wir nach dem harten Lockdown überhaupt mit so vielen Leuten bei einem Notar aufschlagen durften, deswegen haben wir ihn gewählt.
Okay, ja, sehr interessant, vielleicht auch nochmal zu dem Background und auch vielleicht dann auch gerade zu der Corona-Situation, weil meiner Achtung nach ist dann auch häufig das Thema vielleicht auch nicht so beachtet worden, weil erstmal Covid im Fokus stand. Ja, wie war dann vor allem auch diese Anfangszeit? Du hattest gesagt, Kunden waren eigentlich schon da, es wurde schon angefragt. War das Interesse dann noch genauso ausgeprägt wie davor? Mhm. Wie war der erste Kontakt ohne Startkapital natürlich auch an andere Unternehmen anzutreten? Und wer waren vor allem auch dann die Kunden?
Mhm. Also wir haben im Nachhinein öfters überlegt, war das Fluch oder Segen für uns, dass der Lockdown kam. Ich glaube, im Nachgang war es für uns echt ein Glücksfall. Das Thema Klimafokus war schon in den Monaten oder Quartalen davor ganz stark spürbar. Fridays for Future hatte gestartet. Wir hatten mit Greta Thunberg eine starke Stimme für den Klimaschutz. Boris Herrmann ist mit Malaysia Sea Explorer schon Richtung New York gefahren, hat Greta mit auf den Weg genommen. Das hatte sehr viel Beachtung in den Medien gefunden. Also das gesamte Thema Klimanachhaltigkeit plus das, was in der Industrie passierte, hatte einen anderen Stellenwert schon in den Quartalen davor gehabt. Als wir gegründet haben, war unser Fokus zu sagen, wir sind mit einem Thema unterwegs, was C-Level-tauglich ist. Wir haben ein Produkt geschnürt, was eine Beratungsleistung ist und hatten natürlich insofern den Vorteil, dass viele C-Level-Entscheider durch den Lockdown nicht reisen konnten. Das heißt, bei denen flog relativ viel Reisezeit aus den Kalendern raus, die waren zu Hause und eine Stunde für ein modernes Thema hatte irgendwie gefühlt jeder Zeit. Und dadurch, dass wir immer nur einen Klick entfernt von jedem Kunden waren, konnten wir natürlich pro Tag verhältnismäßig viele Kundentermine wahrnehmen. Alles digital. Wir hatten mit ein paar Folien angefangen, ein Deck entwickeln, Pitch-Deck, wie man das so macht, im Startup einen Businessplan geschrieben, überlegt, wie viele Kunden brauchen wir. Und ehrlicherweise helfen hier gute Kundenbeziehungen. Die hatte ich noch aus meiner guten Vertriebszeit. Ich bin, wie gesagt, stark im süddeutschen Raum vertreten gewesen. Wir haben uns bewusst entschieden, den Namen Bosch im Namen zu tragen, Bosch Climate Solutions, um halt den Türöffner ganz klar für uns zu nutzen. Das war ein ganz klarer Schritt und wie ich auch finde, immer noch ein sehr berechtigter Schritt. Und das hat dazu geführt, dass wir wirklich viele, viele Kunden hatten, die uns zugehört haben, nicht nur aus der Automotive-Industrie, auch aus dem Mittelstand. Und einer unserer großen Referenzen ist die Firma Prettl gewesen. Prettl ist ein Automobilzulieferer mit Willy Prettl an der Spitze. Jemand, der ganz stark für das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz steht. Die haben ein Programm Prettl Go Zero. Und ein anderer großer Kunde, den ich eben schon mal erwähnt hatte, ist die Firma Hans Grohe gewesen. Die kannte ich aus meiner IBM-Zeit auch gut, immer ein gutes Verhältnis zum Vorstand gehabt. Die haben uns viel zugetraut und sind dann mit uns den Weg zur Green Company gegangen. Und auch Hans Grohe ist jetzt Beispiel bei ADA in der Nachhaltigkeits-Session von Ihnen, wo man heute an einem guten Beispiel wie Hans Grohe sehen kann, wie meine Firma durch die Gesamt- oder wie man mit Nachhaltigkeit eine ganze Firmenkultur positiv beeinflussen kann.
Und wie war die Reaktion der Geschäftsführer, so nochmal bevor die Idee sozusagen umgesetzt wurde, also erstmal nochmal beim Founding?
Ja, man muss natürlich erstmal verkaufen. Yeah. Da haben mir natürlich meine Vertriebsgene, hoffe ich, gut geholfen. Ich hatte mit Thorsten Kalweit jemanden an der Seite als Co-Founder mit einer wirklich ganz fantastischen Expertise, der ja auch im Unternehmen sehr bekannt war für das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, es hat einfach gut gepasst. Wir hatten diese Triangle mit einem Geschäftsführer wie Christian Fischer, der dahinter steht, mit dem Thorsten Kalweit für die Fachexpertise, ich eher aus dem Consulting-IT-Beratungsumfeld komme. Das hat einfach als Trio sehr gut gepasst.
Ja, und dadurch, dass Sie eben auch den Namen Bosch tragen, denke ich mal, mussten Sie auch die Zustimmung erstmal einholen von der Geschäftsführung, ja, weil da steht ja auch für Sie viel im Spiel oder ja, falls irgendwas schief läuft oder
ganz die genau.
Idee nicht ganz gut läuft, dass dann Ihr Name auch irgendwo nicht mehr gut dasteht. Und hatten Sie deswegen auch Sorge zu scheitern, weil eben nicht nur Ihr Name auf dem Spiel stand, sondern auch von der ganzen Bosch-Organisation?
Ich glaube, da waren wir sehr mutig. Also wenn man schon von vornherein mit einem halbleeren Glas an den Start geht, glaube ich, dann ist es nicht das richtige Mindset. Man gründet ja, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, wenn man das nicht bis in die Haarspitzen spürt, ist es auch schwierig, da wirklich den Einsatz zu zeigen. Wir hatten lange Tage, dadurch, dass wir im Homeoffice waren, hatten wir irgendwie gefühlt keinen Anfang und kein Ende. Aber es war wirklich eine richtige Aufbruchsstimmung. Und wir haben so gesehen, wo man an die Grenzen kommt. Ist ganz banal. Unser erster Kunde wollte uns Geld überweisen, konnte er aber noch nicht, weil wir noch kein Konto hatten. Warum hatten wir kein Konto? Weil wir noch keine Gründung hatten. Warum hatten wir keine Gründung? Weil wir keinen Termin beim Notar hatten. Deswegen hatten wir auch noch keine Steuernummer. Und so sind so die kleinen Schritte, die man überwinden muss. Und diese Erfahrung will ich nicht missen. Ja? Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, nur mit einer Vision, die wir verkaufen mussten. Aber man will natürlich das beste Team haben und wir waren eine sehr junge Mannschaft. Wir haben uns, glaube ich, nach anderthalb Jahren das erste Mal alle zusammen physisch gesehen. ja, weil wir nur virtuell gearbeitet haben.
Okay, ja, sehr interessant. Gerade dieser Bereich Consulting, wie wurde das Ganze dann umgesetzt und gab es dann weiterhin auch den Bezug zu Bosch selber, dass man da weiterhin auch beraten hat oder war eher der Fokus darauf, dass man sich auf andere Konzerne fokussiert oder war vielleicht auch gar nicht der Fokus dann auch auf Konzerne gerichtet, sondern vielleicht auch, du hattest gesagt, du hattest ja früher auch viel mit Banken zu tun, dass man da irgendwie Ansätze fährt.
Also wir haben das Konzept von Bosch genutzt, das besteht aus 4 Hebeln für das Thema Klimaneutralität, Nachhaltigkeit im Bereich Scope 1 und 2. Der erste Hebel ist der stärkste, kann ich Energie einsparen. Da helfen Technologien und da hat Bosch in der Palette sehr viel auch zu bieten. Deswegen heißt es Bosch Climate Solutions, also der Lösungsteil war ganz wichtig. Der zweite Schritt ist natürlich zu sagen, kann ich eigenen Grünstrom für mich erwirtschaften, sei es Solar, sei das Investitionen in Windkraft oder in Wasserkraft, also sprich, was kann ich über Einsparung oder über eigenen Grünstrom selber generieren. Der dritte Schritt ist dann Einkauf von Grünstrom und der letzte Schritt ist, wenn es gar nicht anders geht, dann wird geoffsettet, also sprich, dann braucht man starke Partner wie Klimapartner, die dann Zertifikate haben. Was wir gemacht haben natürlich, wir haben eine starke Industrieexpertise, wir haben mit Bosch ja über 170 Werke gehabt, wo man selber ausprobieren kann, wie kann man über intelligente Ventilation System, intelligentes Energiemanagement, wie kann man Energie einsparen. Das waren Lösungen, die wir dann aus dem Konzern und auch die Expertise aus dem Konzern mit zu unseren Kunden gebracht haben. Aber die Kunden an sich, die wir hatten, sind ausschließlich externe Kunden. Also Bosch war nicht unser Kunde. In ganz großer Fokus, weil da der größte Mehrwert war, war bei der Beratung für Industrieunternehmen. Wir haben also immer 4 Wochen gebraucht, um ein Konzept zu entwickeln, dass ein Kunde weiß, wie kann ich bis wann nachhaltig werden oder CO2-neutral werden. Das hat was mit Zeit zu tun, das hat was mit Investitionen zu tun, aber auch natürlich mit der Grundausrichtung des Fußabdrucks. Aber das Konzept dahinter war immer, innerhalb von 4 Wochen dem Kunden einen Plan zu geben. Du stehst heute hier und du hast verschiedene Hebel, 4 Stück. Energie einsparen, eigener Grünstrom. Der dritte Hebel ist das Thema Grünstromeinkauf oder Offsetten. Je nachdem, wie schnell man sich bewegen möchte, muss man den wie bei so einem Schaltpult den einen oder den anderen Hebel stärker nutzen, um dann als nächsten Schritt in die Umsetzung zu gehen. Und bei der Umsetzung, das war natürlich der Moment, wo wir dann auch versucht haben, viele Bosch-Bereiche mit reinzubringen, indem man dann Lösungen nutzt, die einfach mehr Energie einsparen.
Genau. War dann auch gerade dieser Umsetzungspunkt vielleicht auch so ein Fokusthema der Bosch Climate Solutions, weil man ja mit Bosch vielleicht auch dieses Vorzeigemodell hatte, dass man es geschafft hatte, klimaneutral zu werden bis 2020.
Ja.
War das ein Schwerpunkt?
Also es war sicherlich mit ein ganz klarer Aspekt, eat your own food, ja. Also wir haben als Konzern damals selber gezeigt, dass wir in der Lage waren, CO2-neutral zu produzieren, weltweit, global, über 170 Werke. Und natürlich kommt das selbstverständlich aus eigenen Energieeinspartechnologien, die der Konzern auch nutzt. Und das spricht eigentlich, ist es klar, wenn man ein Unternehmen wie BCS, also Bosch Climate Solutions, anfragt, dass wir natürlich auch Produkte empfehlen oder mit denen arbeiten, wo wir die Expertise auch im eigenen Haus haben. War das der einzige Grund? Nein. Aber es war sicherlich mit ein Grund.
Okay, und wie sieht das dann aus? Wie kann man sich den Prozess weiter vorstellen? Nach der Umsetzung besteht der Kontakt weiterhin? Vielleicht werdet ihr weiterhin rangeholt oder wurdet ihr weiterhin rangeholt dann bei Mandaten, die sich darauf wieder spezialisiert haben, vielleicht eine neue Division mit reingebracht haben,
ja.
Sich weiter ausgeweitet haben und da wird dann wieder ein Fokus gesetzt oder wird dann ein Ziel gesetzt, was man irgendwie am Anfang setzt, dass man, wie zum Beispiel Europa hatte sich oder setzt sich ja das Ziel bis 2030, 55% der Treibhausemissionen einzusparen, dass so ein Ziel in solchen Richtlinien gesetzt wurde und nach Erreichen des Ziels wurde irgendwie ein Cut gesetzt. Oder
also das war,
wie stellt
sehr,
man sich das vor?
Genau, das war sehr unterschiedlich, je nach Unternehmen und Unternehmensführung. Das hängt immer davon ab, wie denn der jeweilige Vorstände von den Konzernen, die wir beraten haben, oder von den Unternehmen, die wir beraten haben, wo die ihre Schwerpunkte setzen. Also grundsätzlich ist es das Thema auch dann, wie muss ich einen Bericht aufbauen, was bedeutet das für meine Mitarbeiter, wie sieht die Kommunikation dahinter aus? Und ich glaube auch mit ein großer Punkt, warum jetzt die aktuelle Führungsmannschaft von BCS auch ganz stark mit ADA zusammenarbeitet als Lernplattform, dass man jetzt ein Curricula aufgesetzt hat, um Unternehmen zu zeigen, wie man praktisch eine Veränderung der Unternehmenskultur über das Thema Nachhaltigkeit reinspielen kann. Und das war aber so ein Punkt, wo ich dann auch übergeben habe, den Konzern, um dann die Segel sozusagen, um in der Schifffahrtssprache jetzt mal zu bleiben, neu zu setzen und zu Hapag-Lloyd gekommen bin.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, die Segel gesetzt. Wie kam dann vor allem auch die Entscheidung, ich glaube, es ist auch immer eine sehr, sehr emotionale Entscheidung, dann vielleicht auch das erste Mal, man hat was gegründet und lässt das so hinter sich. Ja, und dann geht man ja auch vor allem wieder in einen anderen Bereich rein, was ja nicht atypisch für deinen Werdegang auch ist. Wie kam die Entscheidung und ist es dir schwer gefallen, dann ja Bosch Climate Solutions hinter dir zu lassen?
Ja, das ist, glaube ich, immer eine schwere Entscheidung. Ich habe keine Rolle, keinen Job, kein Unternehmen bis jetzt verlassen, was mir leicht gefallen ist. Ich bin nie weggegangen, weil mir irgendwas nicht gefallen hat. Ich bin immer hingegangen, weil ich was Neues entdecken wollte. Ich glaube, dieses Entdeckergehen ist dann eher in mir drin. Ich wusste, Bosch Climate Solutions in extremst guten Händen. Ich hatte Lisa Reden an Bord geholt als neue Führung für BCS. Es war mit Alexandra Hahn bei einem guten Team aufgehangen. Also ich hatte jetzt keine Bedenken, dass in dem Moment, wo ich mich verändere, da eine große Lücke gerissen wird. Das sind tolle Menschen. Ich glaube, das gehört auch zu einer guten Führung dazu, dass man immer Teams auch aufbaut, die übernehmen können und es weiterentwickelt. Und ich hatte die Chance bekommen, bei Hapag-Lloyd einer 175 Jahre alten, extremst gestandenen Container-Reederei in den Vorstand zu gehen für die Themen Personal und IT und digital. Und das war eine Herausforderung, wo ich gesagt habe, nachdem ich die IT gut kennenlernen durfte, nachdem ich einen Industriegiganten wie Bosch kennengelernt habe, nochmal eine ganz andere Industrie, und zwar die Schifffahrt, kennenzulernen. In einem Alter, ich war 49 Jahre alt, und so viele große Wechsel macht man ja auch nicht mehr im Leben. Und die Frage war, bleibe ich bei einem Konzern jetzt oder wage ich es nochmal, wirklich einen ganzen Sprung zu machen? Der Schritt nach Hamburg war jetzt auch mit über einem Jahr Abstand für mich eine sehr gute Entscheidung. Ich habe ein tolles Unternehmen kennenlernen dürfen, nachdem sowohl IBM als auch Bosch mich sehr positiv geprägt haben. Also ich hatte wirklich das große Glück, jetzt für drei Unternehmen zu arbeiten, die einfach eine wahnsinnig tolle Historie haben. Alle drei Unternehmen über 100 Jahre alt, alle drei schon wieder eine Gründerfamilie, alles globale Konzerne. Aber von allen dreien sicher wahrscheinlich ist Hapag-Lloyd der globalste. Wir haben bei uns ja unten auch stehen, wir are connecting the world across the oceans. Und das macht dieses Unternehmen wie kein anderes, weil wenn man Fabriken in über 170 Ländern hat, ist das das eine, aber wenn man Schiffe hat, die diese Länder immer wieder verbinden, hat das nochmal eine andere Dimension. Ich liebe das Wasser, ich liebe Geschichte von Konzernen, ein Unternehmen, was im Wandel ist, was Technologie gerade für sich nochmal neu entdeckt, was fantastische Mitarbeiter hat, die alle dabei sind, diesen Konzern jetzt fit zu machen, um die Jahr zwei oder den 200. Geburtstag auch zu feiern. Und dafür tun wir sehr viel. Wir arbeiten gerade an der Strategie 2030. Und vielleicht das auch noch dazu, ich fand auch die Ernsthaftigkeit, wie Hapag-Lloyd das Thema Nachhaltigkeit angeht, so beeindruckend, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal aus der Beratung wieder stärker in die Umsetzung und habe mich für diesen Konzern entschieden.
Ja, was, also vielleicht dann auch nochmal zu den Zahlen, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Du hast es schon angesprochen, die Größenordnung, über die wir hier sprechen, mit ca. 250 Containerschiffen, mit mehr als 14.000 Mitarbeitern in über 135 Ländern seid ihr tätig. Was ist denn für dich so auf der Agenda dann Punkt Nummer 1 und vor allem vielleicht auch der Grund, warum du gewechselt bist? Du hast gesagt, ja, eine Agenda 2030, ja, gerade so Digitales hast du ja auch vor allem angefangen. Du hattest ja die Stelle irgendwie ein paar Monate später dann auch noch bekommen, als CHRO tätig zu werden. Ja, wo sind da gerade so deine Schwerpunkte, die du setzt, und vielleicht auch, was steht auf deiner Agenda auf Nummer 1? Ist es die Nachhaltigkeit oder dann das Vorantreiben der Digitalisierung im Konzern? Wie sieht das aus?
Also die Nachhaltigkeit ist, glaube ich, für alle, hoffe ich, die heute in Führungspositionen sind, immer ein absolut wichtiges Thema. Und jeder kann dieses Thema aus unterschiedlichsten Aspekten unterstützen. Und den Beitrag, den ich hier leiste im Moment, ist wirklich aus einer Technologie kommend, aus der IT kommend, gepaart mit dem Thema, wie müssen denn auch bei Hapag-Lloyd Führungskräfte der Zukunft, Mitarbeiter der Zukunft ausgebildet sein. Wir haben eine Akademie jüngst gegründet. Am 1. Januar war sozusagen der Go-Live für unsere Hapag-Lloyd-Akademie, wo wir ausbilden. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich ein Konzern, der in erster Linie Boxen von A nach B befördert. Und das machen wir sehr, sehr intensiv. Und in den letzten Jahren, das war das erfolgreichste Jahr in der Hapag-Lloyd-Geschichte, extremst fokussiert und gut. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Herausforderung, wie jetzt viele, dass wir stärker in die Digitalisierung reingehen. Und die Frage ist, wie schaffen wir es auf der einen Seite, die neuen Geschäftsmodelle dann auch abzubilden in einem Konzern, der eine Technologie hat, die auch, ich will nicht sagen 175 Jahre alt ist, ganz im Gegenteil, wir sind gewachsen, aber die jetzt vor neuen Herausforderungen steht. Wir sind als Unternehmen in den letzten 8, 9 Jahren durch 2 große Merger gegangen, die wirklich gut integriert worden sind. Aber jetzt gilt es natürlich, unsere Technologie, unser Backbone fit zu machen für das, was auf uns zukommt. Das heißt einmal, wir müssen viel stärker Richtung Cloud-Lösungen gehen. Wir haben vieles heute noch auf der Technologieseite auf dem klassischen Mainframe. Das ist limitiert. Wir wollen stärker in eine Cloud-Richtung gehen. Wir haben ein eigenes Frachtinformationssystem. Das gilt es auf der einen Seite technisch zu erneuern, auf der anderen Seite aber auch mehr Innovation reinzubringen, weil Kunden einfach neue Lösungen haben wollen. Dafür nehmen wir die Mitarbeiter mit, bilden sie besser aus, nutzen die Globalität, die wir haben. Und wir stärken natürlich auch gerade Standorte wie beispielsweise Indien durch unsere Investitionen in GM Baxi, das ist ein Terminal-Anbieter, damit wir mit unserer Flotte einfach auch gute Zugänge zu neuen Märkten haben, sei das Indien, sei das in Afrika. Wir haben jüngst Nile Dutch und Deutsche Afrika-Linie zu uns ins Unternehmen geholt. Wir investieren in Terminals in Damietta oder in Tanga. Das sind für uns wichtige Aspekte, wo Technologie einen Unterschied machen kann. Kunden wollen heutzutage wissen, wo ist mein Container, wie lang ist der von A nach B transportiert worden, wie planungssicher ist es. Und dafür nutzen wir Technologien. Wir taggen unsere orangenen Boxen, ja, die Dry-Boxen, so heißen die. Wir haben Reefer-Boxen, das sind weiße Container, das sind Kühlcontainer mit IoT-Devices. Und da nutzen wir unsere Daten, um Kunden Mehrwerte anzubieten über IoT-Lösungen. Und die Reise haben wir gestartet. Da brauchen wir teilweise andere Skills. Da brauchen wir vor allen Dingen viel mehr Technologie-Skills. Das heißt, wir investieren gerade in einen eigenen Hapag-Lloyd Technology Center. In Chennai wird er eröffnet Anfang Juni. Wir investieren in unsere Ressourcen hier vor Ort. Wir haben Digital Port neu eröffnet vor einigen Monaten. Das ist ein Haus, wo IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Digitalkolleginnen, die Akademie, die Sicherheit, das ist ein ganzes Haus voll mit Kompetenz rund um digital hier direkt hinter uns am Ballindamm. Und ja, stärken uns eigentlich global rund um das Thema Technologie und nehmen die Mitarbeiter auf der Reise mit über die Akademie.
Ich würde uns noch mal ganz gerne zum Thema Nachhaltigkeit hier einmal eingreifen. Und zwar, also du hast ja schon sehr klargestellt, dass die Hapag-Lloyd immer weiter wächst, also eine der größten Reedereien global ist. Aber wie vereinbart man eben diese Nachhaltigkeit und die Reederei? Also eigentlich, also Schiffe haben ja einen sehr, sehr großen CO2-Fußabdruck. Mhm. Und inwiefern wird das eben umgesetzt, dass es noch nachhaltig ist? Mhm.
Super Aspekt war auch meine Bedenke am Anfang. Die Schifffahrt ist jetzt nicht bekannt als die grünste Industrie überhaupt, ganz im Gegenteil. Auf der anderen Seite finde ich aber, die Schifffahrt macht ungefähr 3%, also nicht nur Hapag-Lloyd, sondern die Schifffahrt global macht 3% am CO2-Ausstoß aus. Wenn man jetzt als junges Talent sagt, ich nehme das Thema Klimaschutz ernst, warum nicht dahin gehen, wo man einen großen Impact machen kann? Einen großen Impact kann man bei uns machen, indem wir über die Technologie kommen, versuchen, unsere Schiffsrouten zu optimieren, wo wir Daten nutzen, um beispielsweise auch mit Fleet Analytic die Schiffe intelligenter fahren zu lassen, wo wir rein technisch versuchen, über neue Fleet Upgrade Programme, FUP heißt das bei uns, Fleet Upgrade Programme, beispielsweise neue Propeller an die Schiffe anzubringen oder aber auch die Schiffshaut, die ja bei Hapag-Lloyd aus Rot-Schwarz besteht, also rote Farbe unten, schwarze Farbe oben, dass wir mit sehr hochwertiger Farbe arbeiten, damit zum einen die Farbe gar nicht erst in die Meere geht und dazu eine Verschmutzung führt. Ihr könnt euch vorstellen, so ein Schiff fährt mindestens 25 Jahre im Schnitt, da geht auch schon mal Farbe bei verloren. Da sind wir ein Unternehmen, was sehr viel Wert darauf legt, dass wir mit den hochwertigsten Materialien arbeiten und überlegen auch gerade, gibt es alternative Methoden wie ein Ziel Ceiling der Schiffshaut, um auf der einen Seite noch weniger Impact in die Weltmeere zu machen durch Farbverluste, auf der anderen Seite durch eine höhere Dichte auch weniger Reibung zu erzeugen und damit auch weniger Energie zu brauchen. Wir haben alternative Kraftstoffe, mit denen wir gerade in der Schifffahrt aktiv dabei sind, auszuprobieren, was ist die große Wette für die Zukunft. Ist es Ammoniak? Ist es ein LNG-Schiff? Ist es Methanol? Wir arbeiten eng auch an den Themen Windkraft beispielsweise. Ist Wind eine Option, wie man Containerschiffe in der Zukunft ergänzend auch über die Weltmeere schicken kann? Wir haben mal scherzhaft gesagt, wir sind als CO2-neutrale Linienreederei gestartet. Unsere ersten Schiffe waren Segelschiffe. Und wir müssen jetzt nicht zurückkommen zu segeln. Ja. Auch wenn das Ocean Race gerade im vollen Gange ist, es ist total faszinierend, ist zu sehen, wie die Imoca-Boote gerade richtig Fahrt aufnehmen mit Segeln, CO2-neutral. Aber unsere Container bergen wirklich viel Potenzial, ja, indem man sie intelligenter belädt, indem man sie mit der richtigen Geschwindigkeit über die Weltmeere schickt, indem sie weniger Wartezeiten an den Häfen haben. Und da gibt es jede Menge zu tun für Leute, die richtig Interesse haben, sich dem Thema Nachhaltigkeit aus unterschiedlichsten Aspekten zu nähern.
Ja, wie ist das denn dann vor allem mit dem Tracking? Weil ich stelle mir das vor, es ist ein sehr, sehr großes Unternehmen. Man ist in mehr als 135 Ländern präsent. Das bedeutet natürlich auch, es gibt Länder, die sind generell auch mit ihren Technologien, aber auch was das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel angeht, noch nicht so vorangeschritten wie zum Beispiel Deutschland. Wie geht man mit der Challenge um und wie geht Habak-Lloyd auch damit um, an diesen einzelnen Standorten Digitalisierung voranzutreiben, aber auch Innovationen voranzutreiben?
Also wir haben natürlich ein paar Main-Trades, wo wir aktiv sind. Wir bringen ja die Container von Port A nach Port B. Also Atlantik ist für uns ein ganz großes Fahrgebiet, beispielsweise von Hamburg oder Rotterdam bis dann nach New York oder Long Beach. Das sind so für uns, also Europa, USA ist ein ganz starker Trade. Und da nutzen wir natürlich schon die Gegebenheiten, die es gibt. Da haben wir in jedem Land perfekte Bedingungen. Nein, haben wir überall in jedem Land zumindest eine Satellitenverbindung. Ja, wenn ein Container auf dem Schiff ist, wissen wir auch, wo er ist. Alleine, weil das Schiff ja getrackt wird. So ähnlich wie es den Flugradar gibt, gibt es ja auch den Marine Tracker. Wer den noch nicht kennt, kann ich sehr empfehlen. Es ist sehr faszinierend zu sehen, wie viele Schiffe eigentlich gerade aktuell auf den Weltmeeren unterwegs ist. Und ich wundere mich immer wieder, dass da so wenig passiert. Aber ja, wir haben unterschiedliche Rahmenbedingungen. Das stoppt uns trotzdem nicht, weil wir wissen ja nie, wo der Container letztendlich vom Kunden hingeschickt wird. Ja, also deswegen, wir nutzen die komplette Technologiebreite, um unsere Container erstmal auszustatten. Ab einer gewissen kritischen Masse haben wir unterschiedliche Use Cases. Manche sind für intern gedacht, manche sind auch für Kunden gedacht. Wir versuchen über intelligente Systeme auch den Fußabdruck von einem Container zu verringern, indem man, also heute muss man sich das so vorstellen, ein Container geht zum Kunden, wird entladen und geht zurück ins Equipmentlager, wird gecheckt, ist er sauber, gibt es Beschädigungen und dann wird er versiegelt und geht wieder zum nächsten Kunden. Wenn wir intelligenter Street Turns machen wollen oder dass Container gleich wieder beim Kunden wieder befüllt werden, auch das gibt es als Optionen, können wir damit natürlich den Fußabdruck insofern verringern, dass die Container nicht zu oft leer von A nach B gebracht werden müssen. Das sind so interne Use Cases. Richtung Kunde natürlich On-Time-Delivery, wo ist die Box gerade? Weniger auf dem Schiff, das haben wir unter Kontrolle. Mehr, wenn es dann auf den Zug, auf den LKW geht oder auf dem Feederschiff. Das sind die Zubringerschiffe, die Container dann auch bewegen. Da helfen natürlich Technologien, wo wir wissen, wo ist eigentlich gerade diese Box konkret.
Okay, und was mich auch vor allem dann interessiert ist, wie du das schaffst oder vielleicht wie du das auch mit dem Unternehmen vor allem schaffst, neue IT-Strategien auch wirklich dann in die Standorte zu bringen. Weil ich stelle mir das als eine der größten Herausforderungen vor, wenn man in einem solchen großen Unternehmen tätig ist, dass auch wirklich jeder in dem Unternehmen weiß, wo die Richtung hingehen soll, dass auch eine Agenda, die man sich zum Beispiel setzt, auch umgesetzt wird. Vielleicht dann auch die Rolle als Executive Board Memberin. Wie versucht ihr das in jeder dieser Standorte zu bringen und wie könnt ihr es vielleicht auch garantieren, dass es dann auch umgesetzt wird?
Kann man das garantieren? Gute Frage.
Das ist die Frage, ja.
Ja, also was Hapag-Lloyd großartig gemacht hat, fand ich vor einigen Jahren, die haben an der Strategie 2023 gearbeitet. Das war auch mit eines der Gründe, die ich richtig cool fand in dieser Firma, denn man hat sich nicht nur die Werte gegeben wie Care, We Move and We Deliver. Also wir achten aufeinander, wir achten auf unsere Kunden, wir liefern aus, sondern hat sich auch als Ziel gegeben, Number One for Quality zu werden. Wir sind die 5 größte Linienreederei, also wir sind nicht die größte Flotte, die es gibt, aber wir haben für uns den Qualitätsanspruch genommen und haben unsere Quality Promises, die wir auf der Webseite auch veröffentlichen und auch sehr ehrlich sind, wo wir stehen. Das hilft natürlich bei einer Ausrichtung von einem Konzern von dieser Größe. Jeder hat diese Ziele im Kopf, jeder weiß, Number One for Quality ist für uns ganz, ganz relevant. Jeder weiß, welchen Beitrag er dazu leisten kann. Und damit hat man schon mal mit den Werten, die Leitplanken und mit der Strategie Number One for Quality die Richtung vorgegeben. Und ich glaube, darüber kann man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gut lenken, ausrichten und ihnen eine Chance geben, sich zu überlegen, was bedeutet das für meine Rolle, was zahlt auf das Thema Number One for Quality ein. Für den Schritt, den wir gerade machen, wir haben uns 2023 ein ganzes Jahr Zeit nehmen wir uns, um jetzt die nächste Strategie zu formulieren, die heißt Strategie 2030. Wir haben uns ganz stark im ersten Teil des Jahres schon damit beschäftigt, was sind geopolitische Einflüsse gerade, welche makroökonomischen Aspekte müssen wir beachten, in welche Länder wollen wir investieren, wo sehen wir Wachstumsmärkte, wo sehen wir Pocket of Growth. Das sind die Themen, die uns gerade umtreiben. Denn wir haben die Verantwortung natürlich jetzt, den Konzern auszurichten für das, was kommt. Ein Workstream bedeutet bei uns auch Digitalisierung und Technologie, wo wir uns ganz stark damit beschäftigen, hat Artificial Intelligence, ChatGPT einen Einfluss auf die Art, wie wir arbeiten wollen, wie können wir solche Technologien nutzen. Cyber Security ist ein wichtiger Aspekt, der wird immer mehr und größer werden. Aber auch das Thema People and Leadership ist bei mir mit in der Verantwortung, weil wir ja nicht nur die Leute mitnehmen wollen, sondern auch neugierig machen wollen, auf neue Technologien auf der Reise mitnehmen. Und deswegen haben wir eine Akademie gegründet, die sich genau um diese Themen kümmert. Wie stellen wir sicher, dass wir ein gutes Knowledge im Unternehmen haben, dass wir wissen, wie wir uns weiterentwickeln und den War for Talent auch über das Thema Neugier, neueste Technologien, aber auch Ausbildung sicherstellen.
Okay, und wie kann ich mir dann sozusagen dann auch die Umsetzung vorstellen? Setzt man an einem Standpunkt dann sozusagen den Status quo und delegiert von diesem Standort aus vielleicht auch auf andere Standorte und geht als Vorzeigebeispiel voran, wie man das ganze Konzept dann auch umsetzt? Oder ist es so, dass man dass es einen Stichtag gibt, wo man dann vielleicht mit mehreren Standorten spricht und sagt, so sieht unser Konzept aus, so würden wir das gerne implementieren, das hat hier die Vor- und Nachteile, das und das muss getan werden und das wird dann gleichzeitig angegangen? Oder wie ist das?
Am Ende des Tages unterschiedlich kann man es angehen. Ich kann dir sagen, was wir jetzt aktuell machen. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir die einzelnen Themen und die Thesen weiter runterbrechen zu 9 unterschiedlichsten Workstreams und werden dann im 2. Halbjahr in den Aktionsplan gehen. Sprich, mit welchen Aktionen wollen wir dann die Thesen, die wir haben und die Maßnahmen, die wir gerne umsetzen wollen, auch umsetzen. Also der Teil kommt noch. Wichtig ist vielleicht generell zu sagen, wir nehmen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Shareholder auf dieser Reise mit. Wir haben sie involviert in unterschiedlichsten Formaten, sei das über Interviews, über Umfragen. Aktuell, gerade in dieser Woche, läuft unser Employer Engagement Survey, wo man sich einbringen kann, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Feedback geben können, wo jeder eine Chance hat, auch mitzuarbeiten. Wir haben Foren dafür, wie wir uns austauschen. Also wir nehmen den Konzern auf dieser Reise mit. Das ist nicht die Strategie, die der Vorstand alleine im Kämmerlein macht, in 2 Tagen sich einschließt, viele Post-its an die Wand klebt und wieder rauskommt. Es ist ein Prozess, der über ein Jahr geht, der über alle Regionen geht, wo jede Team, wo alle eingebunden sind und mitmachen können und wo wir dann auch gemeinsam den Aktionsplan verabschieden, in welchen Schritten wir das erreichen wollen, welche Ziele wir uns setzen. Und ich glaube, das ist die mit Abstand erfolgsversprechendste Vorgehensweise. Ich gucke mir andere Firmen an, die scheitern sehr wahrscheinlich, weil sie die Teams nicht mitgenommen haben, weil sie nicht auf die Kunden gehört haben, weil sie nicht auf die Shareholder gehört haben. Wir versuchen wirklich, das sehr strukturiert zu machen und nehmen uns dafür auch entsprechend Zeit.
Wie kann man sich diesen Entscheidungsprozess vielleicht dann auch vorstellen? Wie stellt man sich so ein Vorstandstreffen vor? Wie werden die Entscheidungen dann auch getroffen? Du hattest gerade schon angesprochen, Shareholder ist natürlich auch immer ein großes Thema. Wie wird das alles mit eingebracht?
Ja. Ja, wir haben Arbeitsgruppen, die schon entsprechend einfach die Themen vorstrukturieren, die Informationen, die da sind, mit einfließen lassen. Da kommen dann entsprechend Entscheidungspapiere raus. Wir haben Steuerkreise, wir sind eng abgestimmt. Wir haben im Juli nochmal 2,5 Tage ein Strategie-Summit, wo wir mit mehreren hundert Leuten zusammen sein werden und nur an diesen Themen arbeiten. Und so, also es ist nicht schwarz-weiß. Man kommt morgens hin, liest sich eine Unterlage durch und sagt, super, könnte man gerade genauso machen. Ganz im Gegenteil, das ist ein Prozess, wo viel abgewägt wird, wo man miteinander kommunizieren muss, wo wir verschiedene Sichtweisen versuchen zu berücksichtigen, Landesspezifika berücksichtigen und dann am Ende natürlich die Entscheidungen gebündelt werden und man sagt links, rechts, geradeaus und man gibt eine Richtung vor.
Okay, und dieses Richtung vorgeben, kann man sich das vorstellen, dass es separate Termine dafür gibt, dass man sich eine Zielsetzung gibt und andere, wie man gerade vorgeht und was der Ist-Stand ist, wo man operieren muss und wo
ja, nicht also, oder? Genau, wir haben eine Reihe an Meetings, wir hatten Kickoffs jetzt mit den ganzen Teams, wir haben einen Steuerkreis für jedes Team, wir haben die Projektleiter da drin, wir haben die Arbeitsgruppen drin, wir gehen mit guten Beispielen voran, stellen die richtigen Fragen, wir fokussieren uns sehr, wir können beispielsweise bei People und Leadership jetzt nicht alle Aspekte beachten, wir versuchen uns zu fokussieren, was sind die 2, 3 Hauptthemen, über die wir nachdenken wollen, ist es die Art, welche Menschen brauchen wir 2030, in welchen Ländern, mit welchen Skills, wie viel Technologie soll eine Rolle spielen bei uns, ist es das Thema Neugier, ist es das Thema Fachwissen, worauf fokussieren wir uns und so zieht es sich durch für die unterschiedlichsten Themengebiete und weil wir die Märkte, die Menschen und die Technologien versuchen unterschiedlich zu betrachten, immer mit einem nachhaltigen Aspekt natürlich, immer mit einem Wachstumsgedanken, glaube ich, haben wir eine gute Breite in unseren Themen drin. Und dann gibt es darüber hinaus unseren Steuerkreis, wo wir uns regelmäßig treffen. Wir haben Challenger-Sessions. Wir sind einfach eng abgestimmt. Ich glaube, das braucht es in so einem Prozess auch. Ja. Jeder nimmt sich explizit Zeit dafür. Also es ist nichts, was man mal 5 Minuten in der Woche mal abhandelt.
Ja, vielleicht nochmal eine Follow-up-Frage dann dazu, gerade so das Thema Shareholder. Oder, wie bezieht man dann wirklich Shareholder-Meinungen mit ein? Wie wird das umgesetzt, um gleichzeitig solche Themen wie Nachhaltigkeit oder dann auch Klimaschutz und dann gleichzeitig auch da rein zu investieren, sind ja erstmal für Unternehmen ja Kosten, die anfallen. Und wie vermittelt man das und inwiefern werden solche Themen dann auch ja von den Shareholdern sozusagen aufgegriffen und ja, wie ist da so die Position?
Also wir haben ja als Struktur, kann man nachlesen auf der Webseite, eine Struktur, wo wir einige große Shareholder bei uns dabei haben, die uns dann auch sehr klar Feedback geben, die auch Teil des Aufsichtsrates sind und die eigentlich immer gute Sparring-Partner sind, wie man sich das von einem Supervisory Board auch vorstellt. Das Thema Nachhaltigkeit, da würde ich gerne ein Zitat bringen, noch aus meiner BCS-Zeit und dann glaube ich ganz fest dran, Nachhaltigkeit kostet, Klimaschutz kostet, aber nichts tun ist teurer. Und das ist aus meiner Sicht auch heute genauso valide, wie es vor 1, 2 Jahren war. Wer heute nicht in diese Themen investiert, sei das in Green IT, sei das, dass wir in unsere Schiffsflotte investieren, dass wir in unsere Mitarbeiter investieren, dass wir in einen Kulturwandel investieren. Wenn wir das nicht tun, glaube ich, haben wir die Rechnung später, die wir zahlen müssen.
Ja, okay, sehr interessant.
Genau. Dann auch nochmal zu dem Thema, welche Herausforderungen hat das Board denn in den letzten Jahren bewältigt? Jetzt gleich einmal abgesehen von Covid und danach können wir nochmal auf Corona zurückkommen.
Oh, ich glaube, Covid kann man nicht ignorieren. Es war die größte Herausforderung. Ich glaube, und nicht nur für Hapag-Lloyd, ich glaube, das war wirklich durch die Industrie. Keine Industrie kannte sich mit dem Lockdown aus, keiner wusste, was das bedeutet. Für die IT, und da haben sie wirklich einen großartigen Job gemacht. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt. Das heißt, wir mussten 14.000 Kolleginnen und Kollegen von daheim arbeiten lassen. Die größte Last, die größte wirklich Ruhm gilt aus meiner Sicht unseren Seefahrern. Die waren teilweise 6 bis 12 Monate fest als Crew auf dem Schiff. Und jetzt guckt man sich so ein Containerschiff an. Es ist beeindruckend, wenn man auf so einem Schiff steht, wie groß es ist. Allerdings muss man fairerweise sagen, der Platz auf so einem Schiff ist sehr limitiert. Und trotzdem ist der Global Trade ja angestiegen, weil alle, die nicht auf dem Schiff waren, haben ja wie wild online bestellt. Und diese Ware muss transportiert werden. Und da darf man sich keine Illusionen machen. Das ist nicht alles vom Bauern nebenan. Da wird viel über die Weltmeere gebracht. Und das war signifikant. Also es war schon eine Riesenherausforderung.
Und welche Lehren wurden aus dieser Erfahrung gezogen oder war sozusagen alles nur sehr negativ?
Also ich habe eine Firma gegründet in der Zeit. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Erfahrung negativ war. Finde, das war eine sehr gute Erfahrung und ich glaube, die Lehren sehr unterschiedlich, ja. Sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, am Ende, wenn man als Unternehmen seine Zahlen gut im Griff hat und eine gewisse Flexibilität hat, um einfach auf unexpected moments auch gut reagieren zu können, hat man eine gute Chance. Wir sind unterschiedlich als Industrien durch diese Krise durchgegangen. Es gab die berühmten Corona-Gewinner. Am Ende, glaube ich, geht es wirklich darum, wie schnell kann ich mich an die Marktbedingungen anpassen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das unabhängig von der Corona-Krise nach vorne gerichtet, wenn wir eins mitnehmen sollten, ist es wirklich, dass Konzerne in der Lage sein müssen, zu adaptieren und schnell zu lernen. Und da hilft Technologie natürlich.
Okay, ja, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht noch so ein kleiner Ausblick. Was würdest du denn gerade, ich glaube, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, diese Geschichte von Hapag-Lloyd. Es war ja 175 Jahre lang keine Frau, auch im Executive Board. Vielleicht auch gerade Frauen mitgeben, die auch so eine sehr, sehr interessante Karriere wie du hinlegen möchten, wie man das schafft, wie man da vielleicht rangehen möchte. Sie war ja alles andere als geradlinig und vorhergesehen, so dass man so viele Stellen durchläuft. Ja, was sind da so deine Tipps?
Was sind meine Tipps? Also ich glaube, authentisch bleiben. Ja, authentisch bleiben, sich selber treu bleiben, das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das würde ich jetzt gar nicht so sehr an Frau oder Mann festmachen. Ich glaube, das ist generell. Mir hilft und auch meinem Umfeld, wo ich auch hingucke, was meine Vorbilder sind. Das sind alles Menschen, die sehr authentisch sind, die an eine Sache glauben, die auch mal Nein sagen, die nicht immer den geraden Weg suchen. Und das Letzte, was ich überlegt habe, als ich bei der Sparkasse angefangen habe, war, dass ich mal die erste Frau bei Hapag-Lloyd im Vorstand werde. Das war nie das Ziel. Und ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr, dass ich jetzt die erste Frau bin, sondern IT ist im Vorstand. Und ich glaube, das ist super wichtig. Wir haben Technologie auf Vorstandsebene, ist angekommen. Das Thema Personal und IT zusammen finde ich den richtigsten und mutigsten Schritt. Da sind wir mit Hapag-Lloyd noch sehr singulär unterwegs. Da gibt es noch nicht so viele Fast-Follower in der Industrie. Aber ich glaube, die Herausforderung, die jetzt vor vielen Konzernen steht, ist auf der einen Seite die Geschwindigkeit, wie Technologien immer mehr in unseren Arbeitsalltag reingehen, sei das beim Arbeiten an sich, aber auch die Art und Weise, wie ich mit Kunden umgehe, wie ich Mehrwerte schaffe, wie ich neue Revenue-Streams aufmache, wird immer signifikanter. Dafür müssen die Unternehmen mit einer starken Tradition es schaffen, ihre Legacy-Systeme, sprich ihre Kernsysteme, auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, mit einer guten Ausbildung dahinter und einer starken Skalierung und Sicherheit. Auf der anderen Seite muss ich die Menschen mitnehmen. Und die Menschen kommen über Neugier, die kommen über eine gute Ausbildung, die kommen über eine gute Personalarbeit. Wir werden immer globaler, wollen immer flexibler arbeiten. Und die Kombination, die Transformation auch über die Technologie und über die Menschen und über die Themen, die uns dann verbinden, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit voranzutreiben. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor der unsere Generation jetzt steht. Wir haben extrem gute Fachexperten in vielen Bereichen, aber schaffen wir es, die Menschen zu begeistern, mitzunehmen, Feuer zu entfachen, die Neugier zu haben. Das, was auf jeden zukommt, ist für viele einfach nochmal ein neues Lernen. Und das müssen wir sicherstellen. Und ich glaube, da haben wir jetzt als Unternehmen eine gute Chance. Strategie 2030 wird uns einen Schub geben. Wer sich dafür interessiert, wir werden sie in spätestens 6 Monaten veröffentlichen. Und jetzt haben wir erstmal nächste Woche unsere erste Hauptversammlung, physisch, seit langem mal wieder. Wir freuen uns sehr darauf und können nicht nur das Jubiläumsjahr beenden, 175 Jahre, sondern auch das beste Geschäftsjahr in der Geschichte dieses Unternehmens. Und da freue ich mich sehr drauf.
Ja, perfekt. Vielen Dank. Dann viel Erfolg bei der Hauptversammlung. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, Danja.
Vielen, vielen Dank euch beiden und weiterhin viel Spaß.
Dankeschön.
Danke.